Wir werden sicherlich sehen, dass sich in den Verhandlungen die Thematik nicht so sehr auf Einkaufspreise fokussiert, sondern stärker auf die Erhöhung des Return on Investments von Konditionen, weil jetzt doch viele Lieferanten natürlich sehen, dass sie in den letzten Jahren im Gegenzug zu akzeptierten Einkaufspreiserhöhungen vielleicht in Areale investiert haben, die sich als nicht so attraktiv erwiesen haben, wie das ihnen Amazon ursprünglich verkauft hat.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Hi Martin.
Hi Moritz, wie geht's dir?
Sehr gut. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich glaube, es ist ja etwas her. Freue mich, dich zu hören. Und ja, wie geht's dir?
Ja, sehr gut. Ganz lieben Dank. Und auch ganz lieben Dank für die Einladung zu eurem Podcast wieder. Freue mich natürlich sehr, mit dabei zu sein. Und es ist natürlich sehr viel Spannendes passiert, glaube ich, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Das ist ja jetzt auch schon wieder einige Monate lang her. Und wie wir alle wissen, in gerade dem Vendorenbereich mit Amazon wandelt sich ja immer sehr vieles sehr schnell. Von daher bin ich da sehr gespannt, was wir uns heute da richtig anschauen und welche Learnings wir da auch rausziehen können.
Ja, meine erste Frage natürlich erstmal wieder, was macht London? Bist du viel unterwegs? Bist du viel am Rumreisen? USA, UK, Deutschland? Weil bei uns ja, sag ich mal, eine ganz witzige Anekdote, dass wir uns tatsächlich direkt persönlich vor Ort damals in London kennengelernt hatten und gar nicht digital, wie das sonst immer abläuft.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist man jetzt mehr wieder auf Reisen, auch einfach aufgrund dessen, dass die Covid-Zeiten nun deutlich in den Hintergrund gerückt sind. Und ich sehe das auch mit Klienten, dass natürlich da der persönliche Kontakt gesucht wird. Das heißt, auf ganz natürliche Weise ist da die Reise, sag ich mal, stärker im Vordergrund wieder. Es ist aber auch wirklich schön, dann mit den einzelnen Stakeholdern sich auch zu connecten und natürlich auch in persönlichen Gesprächen dann besser zu verstehen, was so die Herausforderungen gerade sind, nicht nur im Amazon-Bereich, aber natürlich auch darüber hinaus. Typischerweise, also in den USA bin ich jetzt schon länger nicht mehr, dafür allerdings viel nach Europa auch rein. Hier in England ist natürlich auch immer was los. Aber ja, es ist ein bunter Mix. Ja, also natürlich, jetzt haben wir gerade nicht die Jahresverhandlungen, die aktiv sind, aber da geht es stärker in die Richtung von Business Reviews, die dann einfach durchgeführt werden, wo wir uns auch mal den Portfolio-Mix, aber eben auch die Konditionsstrukturen auf dem Account anschauen und da auch wirklich dediziert nachschauen, okay, welche Trends sollte man da auch nochmal verstärken und welche Trends wirken sich im Zweifel auch nochmal negativ aus. Also wirklich sehr spannende Themen, die, glaube ich, auch wirklich akut und aktuell sind. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Amazon sich ja jetzt auch seit dem Jahresbeginn nochmal sehr stark auf diese operative Exzellenz fokussiert. Das bedeutet, sein Inventar stark runterfährt. Ja, also wie viel Ware Amazon jederzeit auf Lager hält. Auf der anderen Seite aber auch ganz klar aufzeigt und auch kommuniziert hat in seinen Jahresergebnissen, dass einerseits Volumeneffekte mit Lieferanten stärker gehebelt werden soll in Verhandlungen, als auch, dass man wirklich die Kosten, um den Endkunden zu bedienen, drastisch noch weiter nach unten gesenkt werden sollen, was natürlich ganz direkte Auswirkungen dann auch auf alle Vendoren und Lieferanten mit Amazon haben.
Ja, ich weiß, du kannst es nicht lassen. Du gehst natürlich direkt rein in die Facts. Sehr gut. Deshalb habe ich dich dabei und deshalb hören uns, glaube ich, auch viele zu, weil wir hier nicht um den heißen Brei herumreden, sondern viele Fakten dabei haben. Und ja, das ist ja im Endeffekt auch schon eine gute Einleitung für unser Thema heute. Du hast deine ganz frische Vendor-Survey mitgebracht. Ich glaube 2023, also letztes Jahr war die erste und das ist jetzt die zweite Auflage?
Ja, richtig. Dieses Jahr habe ich sie zusammen mit einem amerikanischen Marktforschungsunternehmen getan oder durchgeführt. Die heißen Stratably unter Russ Deringer, der auch wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt ist. Und da haben wir unsere Vendorenstudie einmal durchgeführt, haben auch sogar relativ viele mitgemacht. Wir haben über 250 Vendorenkontakte, die sich die Zeit genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Und da bin ich jetzt auch wirklich höchst erfreut, dass wir da richtig coole Ergebnisse zu teilen haben und da auch gerne direkt einsteigen können.
Ja, umso stolzer bin ich, dass wir, glaube ich, wieder die Ersten im deutsch- und europäischen Raum sind, wo du diese Erkenntnisse teilst. Willst du vielleicht nochmal vorher was dazu sagen? Wie kommt ihr an diese Vendoren ran? Wie ist so ein bisschen die Verteilung über USA und Europa? Und vielleicht auch, welche Kategorien beinhaltet das?
Ja, gerne. Also zum grundsätzlichen Profil der Studienteilnehmer kann man sagen, dass alle in Lieferantenbeziehungen zu Amazon stehen, also direkt über dieses Vendoren-Modell zu Amazon auch verkaufen. Und von der regionalen Aufteilung her kann man sagen, dass 51% der Teilnehmer aus Europa kommen und hier eben auch das Geschäft mit Amazon verantworten. Etwas weniger als die Hälfte, knapp 46%, kommen aus Nordamerika, also USA und Kanada. Und 3% sind aus anderen Bereichen, also aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Asien, Mexiko oder auch Südamerika. Und natürlich damit auch relativ unterrepräsentiert. Aber ich glaube, das sollte nicht viel ausmachen, einfach aufgrund dessen, dass wir uns natürlich auch sehr stark auf den europäischen und nordamerikanischen Amazon-Markt beziehen. Von Produktkategorien her stammen 60% der Teilnehmer aus Kategorien wie Hardlines und knapp 40% der Teilnehmer stammen aus Konsumgüterkategorien. Und wenn man sich auch mal die Größe anschaut von dem Jahresumsatz, den diese Teilnehmer oder auch Lieferanten mit Amazon erzielen, ist knapp 27% der Aufteilung wirklich aufgeteilt hinsichtlich sehr große Lieferanten, die über 50 Millionen Jahresumsatz mit Amazon erwirtschaften. 39% sind mittelgroße Unternehmen zwischen 10 und 50 Millionen an Jahresumsatz. Und dann kleinere Vendoren, die einen Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen mit Amazon erwirtschaften, machen knapp 34% der Teilnehmer aus. Also wirklich ein ganz bunter Mix. Dennoch sehen wir relativ gut und relativ schön diese Aufteilung zwischen wirklich großen, mittelgroßen und kleinen Lieferanten, was uns natürlich auch relativ stabile und solide Ergebnisse dann liefert, wenn wir uns die einzelnen Fragen und Studienergebnisse anschauen.
Ja, ich würde sagen, wir haben so viele Fakten im Gepäck. Wir machen wieder einen zweiteiligen Podcast. Wir können ja anfangen und uns auf die Jahresgespräche fokussieren und danach eher, was es dann für Implikationen eben für das Daily Business oder auch für das aktuelle Jahr für Vendoren hat. Meine erste Frage wäre, was hat dich denn am meisten überrascht? Also wo hast du gesagt, okay, das hättest du jetzt gar nicht erwartet? Und was war so ein Ergebnis, da war dir völlig klar, dass es wieder in diese Richtung ausschlägt?
Ja, also ich glaube, die ganz große Überraschung gab es diesmal tatsächlich nicht, denn wir haben natürlich auch schon mit sehr vielen Lieferanten vorher gesprochen, so gerade im Januar, Ende Januar, mit einer Vorumfrage, wie denn die meisten Lieferanten sich auch für diese aufkommenden oder bereits laufenden Jahresverhandlungen positionieren. Und da hat es sich tatsächlich schon ganz stark abgezeichnet, dass sehr viele oder eigentlich die Mehrheit aller Lieferanten mit einer Erhöhung ihrer Konditionen gerechnet haben. Und wenn es darum ging, Einkaufspreise zu erhöhen oder eben auch andere Kostencenter in der gemeinsamen Gewinn- und Verlustrechnung anzugehen, dass es wahrscheinlich etwas länger dauern wird, diese Jahresgespräche zu schließen. Und genau das haben wir dann tatsächlich auch in den Endergebnissen gesehen, was sicherlich wirklich interessant ist, dass im Durchschnitt sich die Konditionen mit Amazon um 0,69 Prozentpunkte, also 69 Basispunkte, Jahr über Jahr erhöht haben. Also ganz klar, dass Amazon hier in der Lage war, weiterhin seine Profitabilität durch eine Konditionssteigerung wachsen zu lassen. Auf der anderen Seite allerdings auch die durchschnittliche Dauer dieser Jahresverhandlungen sich weiterhin über mehrere Monate erstreckt. Also der Mythos, dass man relativ schnell die Jahresverhandlungen einfach so schließen kann und im Zweifel ein, zwei E-Mails hin und her schickt, der ist in jedem Fall gebrochen, zeigt aber auch deutlich auf, dass die Signifikanz Amazons in der Kontribution zu den gesamthaften Verkäufen im E-Commerce-Bereich stetig gewachsen ist und sogar auch nach diesem Covid-Peak, den man ja oft gesehen hat, weiterhin an Relevanz gewinnt. Das heißt, man kann ganz klar sagen, Verhandlungen sind komplexer geworden, aber Verhandlungen sind natürlich auch insoweit schwierig durchzuführen, weil viele der Account Manager, aber auch Sales Directors die ganz klare Aufgabe haben, Profitabilität mit Amazon zu steigern. Was man allerdings sieht, ist, dass nicht unbedingt über Einkaufspreise oder Konditionen geschehen ist, sondern oftmals eben auch über nachgelagerte Effizienzsteigerungen wie der Reduktion von Chargebacks, also Strafzahlungen, oder der Reduktion von diesen versteckten Kostencenter in den P&Ls, wie jetzt Shortages oder auch Preisvarianzen.
Ja, Kann ich bestätigen. Also ich habe mir vorher ein paar Insights von unserem Team geben lassen, von den Beratern, die vor allem mit vielen auch großen Vendoren zusammenarbeiten. Und da wurde mir gespiegelt, dass es eigentlich in der Regel bis zu 6 Monate gedauert hat, denen wenig bekannt sind, wo das schneller ging. Das heißt, können wir gerne mit diesem Punkt starten. Wir haben mitbekommen, dass es zu keinen großen Unzufriedenheiten gekommen ist, eher sogar tendenziell etwas schneller ging als im Vorjahr, sind aber vielleicht auch einfach erfahrene Hersteller, die schon gut educated sind. Also ich glaube, das Thema Education ist für dich auch mal ein Punkt. Ich meine, genau, das ist ja auch dein Steckenpferd. Und deshalb braucht man sich vielleicht auch nicht wundern, dass die Verhandlungen komplexer werden. Ich glaube, das Thema Retail Media einfach vor ein paar Jahren noch gar nicht so ernsthaft damit reingenommen werden. Und heutzutage sind sie aber schon relevanter. Und deshalb muss man sich vielleicht auch nicht wundern. Kann es ja auch vielleicht von Vorteil sein, dass es halt etwas länger dauert, weil man die Themen auch dann ordentlich angeht.
Ja, genau. Und wenn wir vielleicht einmal auch direkt in die Ergebnisse einsteigen und uns anschauen, wie ist denn die Verteilung der Lieferanten, die auch ihre Konditionen erniedrigen konnten. Ja, die gab es natürlich auch. Dann kann man relativ stark sehen, dass 9% aller Teilnehmer in dieser Studie tatsächlich angegeben haben, dass sie ihre Konditionen mit Amazon reduzieren konnten. 46% haben gesagt, dass sie ihre Konditionen nach oben angepasst haben, zwischen 0 und 0,5%. Und 21% haben gesagt, dass ihre Konditionsanpassung zwischen 0,5 und 1% stattgefunden hat. Und dann haben wir nochmal ungefähr 20-25%, die gesagt haben, es liegt über diesen 1 bis über 2,5% Konditionssteigerung, Jahr über Jahr sogar. Das eigentlich Interessante bei diesem Punkt ist allerdings, wenn man sich das Profil einmal anschaut, der Lieferanten, die tatsächlich in der Lage waren, ihre Konditionen Jahr über Jahr zu senken. Denn dann fallen einige Themen direkt auf. Und als wir uns das Profil von diesen Lieferanten einmal angeschaut haben, wurde relativ schnell ersichtlich, dass diese generell höhere Konditionen hatten als der Rest ihrer Peers sozusagen und auch höhere Profitabilitätsherausforderungen. Ja, also da wurde ganz klar ersichtlich, dass sie auf der einen Seite überinvestiert waren, wenn es darum geht, in automatisiertes Marketing, in AVS, aber auch in eine Damage Allowance zu investieren zum Beispiel. Auf der anderen Seite, dass sie aber auch von der Margenperspektive intern, nicht mit Amazon, aber intern tatsächlich Herausforderungen hatten am Amazon-Account und ihr Wachstum unter den Erwartungen zurückblieb. Ja, also dass man gesehen hat, sie konnten nicht mit der Kategorie wachsen und sind da auch tatsächlich etwas in den Hintergrund gefallen. Und das zeigt natürlich auch ganz klar auf, dass auf der einen Seite der Druck muss wirklich sehr hoch sein, damit Lieferanten dann auch wirklich den Weg gehen, mit ihrem Vendor-Manager ganz klar aufzuzeigen, dass sie ihre Investitionen nicht Jahr über Jahr erhöhen können. Dann allerdings auch kreativ genug sind, Lösungen mit ihrem Vendor-Manager zu finden, die im Endeffekt diese Konditionsrückgänge erlauben. Und das ist sicherlich ein Vorteil dieser Studie, dass man hier sich auch nochmal als Lieferant, egal welche Profitabilität man mit Amazon hat, wirklich ganz klar vor Augen führen muss, dass die besten Chancen einer Kostenreduktion oder auch Konditionsreduktion mit Amazon dann stattfinden, wenn man sich in der Verhandlung so verhält, als hat man tatsächlich schon das maximale Investment mit Amazon erreicht, dann allerdings auch diese rote Linie konstant weiterfährt und sich natürlich auch darauf einlässt, dass Amazon vielleicht an gewissen Stellen des Portfolios Hilfe benötigt, also quasi Kostensupport zum Beispiel benötigt, dass es aber nicht bedeutet, dass man gesamtheitlich den Account von der Investitionssumme her nach oben anpassen muss. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, genau zu diesen Lieferanten, die eben in der Lage waren, ihre Konditionen zu reduzieren. Interessanterweise waren dies auch die Lieferanten, die in einem Hybridmodell an Amazon verkauft haben. Und das unterstreicht den letzten Punkt, den ich ja schon erwähnt habe, nämlich, dass es relativ wichtig ist, vorab defensive Strategien zu etablieren, sodass, wenn Amazon gewisse Buybox-Verkäufe suppressiert, also unterdrückt, man nicht in die Verlegenheit kommt, relativ schnell Amazon in der Verhandlung nachgeben zu müssen und mehr Konditionen anzubieten. Also hier auch wirklich nochmal das Key Learning, dass man vorab sich überlegen muss, okay, wo hat Amazon im Zweifel Druckpunkte in der Verhandlung mit mir und wie kann ich diese auch präventiv reduzieren und im Zweifel zum Beispiel mit einem Hybridmodell für mich zum Vorteil bringen.
Ja, Ich habe mir auch nochmal hier die Grafik von dir abgespeichert aus der Survey, wo du jetzt nochmal genau aufteilst nach, bei wie vielen ist das gleich geblieben? Das waren ja ungefähr 25%. Bei wie vielen war das etwas höher? Das waren ungefähr 24%. Bei welchen war das etwas niedriger? Auch ungefähr 23-24%. Bei wie vielen war das deutlich niedriger? Das waren 14%. Und bei welchen war das deutlich höher? Das waren nur 6%. Und ich finde, das ist eine super aussagekräftige Grafik, die wir auch spiegeln können. Wir haben wenige, die es wirklich verbessern konnten. Viele sind gleich geblieben. Du hast ja auch gerade schon rausgearbeitet, wo das der Fall war, die wirklich besser werden konnten. Und diese 6%, wo es deutlich höher wird, so, da sind wahrscheinlich auch die drin, da kommen wir später noch zu, die vielleicht gar nicht ihre Führungsteams reinnehmen, die noch gar nicht so erfahren sind, wo es wahrscheinlich auch Gründe gibt. Was ich sagen möchte, dass man halt aufpassen muss, wie halt hier wieder vielleicht auch sozusagen Vendor so ein bisschen und die Verhandlung durchs Dorf getrieben wird, weil das spiegelt ja nicht das, was man normal immer liest, was ihr hier rausgefunden habt.
Ja, absolut. Und ich glaube, man muss natürlich auch nicht vergessen, die Vendor-Manager von Amazon sind beauftragt, Konditionen und Margen zu erhöhen und operative Effizienzen zu schaffen im Jahr 2024 als auch im Jahr 2025. Ich glaube, das wissen alle, die hier uns heute zuhören. Aber es ist trotzdem auch immer noch mal wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Denn oftmals kann man wirklich auch so mitbekommen, dass in unserer Industrie Frustration und Ärger darüber herrscht, dass Vendor-Manager, selbst wenn man selber den Account als höchst profitabel für Amazon einschätzt, trotzdem noch nach weiteren Investitionen einfordert. Und das kann oftmals nicht an der Account-Performance selber liegen, denn es kann tatsächlich ursprünglich und durchaus sein, dass die eigene Account-Performance über dem Durchschnitt in der Kategorie von Amazon liegt. Aber wenn man sich einmal vergegenwärtigt, wie auch Vendor-Manager bonifiziert werden, dann ist es nicht auf Account-Ebene, sondern tatsächlich auf Kategorie-Ebene. Das bedeutet, wenn ich einer der Top 5 oder Top 10 größten Hersteller in meiner Kategorie bin und für Amazon schon sehr profitabel bin, dann kann Amazon seine Kategorie-Profitabilität noch weiter erhöhen, wenn sie die Profitabilität auf meinem Account, sprich die Marge, um vielleicht nur 50 oder 100 Basispunkte nach oben ziehen, selbst wenn das Wachstum unter dem Durchschnitt der Kategorie liegt. Und das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, aber auch ein wichtiges Signal für Lieferanten zu verstehen. Denn das bedeutet, dass Amazon nicht unbedingt an Wachstum an mir interessiert ist, wenn ich schon groß genug in der Kategorie bin. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir als Lieferanten sehr stark darauf aufpassen müssen, dass jegliche Mehrinvestitionen vorwärtsgerichtet natürlich auch sich ganz klar auf das Umsatzwachstum auswirken. Und in Zeiten, wo wir eine Überprofitabilität bei Amazon feststellen, dann auch wirklich sukzessiv Maßnahmen aktivieren müssen und mit unserem Leadership-Team besprechen müssen, sodass wir hier auch tatsächlich Investitionen zurückerhalten. Und das ist idealerweise dann am besten getan, wenn man noch nicht an dem Punkt angekommen ist, wo Amazon ein unterprofitabler Account für einen selber ist, sondern wo man sich immer noch auf dem Weg dahin befindet, dass dieser Account jedes Jahr unprofitabler wird. Ja, also das muss man wirklich als Aufwachmaßnahme sehen und als Weckruf sehen, dass man hier spätestens aktiv werden muss, bevor es zu spät ist, weil dann ist es natürlich relativ schwierig, auch diese Konditionen in einem größeren Umfang nachher wieder zu reduzieren.
Ja, kurzer Nachschub noch von mir, also die Werte, die ich gerade vorgelesen habe, vergleichen sogar Amazon eben mit anderen Channels, was finde ich sogar noch aussagekräftiger ist, wie sich halt eben die Vendor Performance, also die Marge, verändert hat. Ich habe eine Frage aus dem Team mitgebracht, passend dazu. Welche Druckmittel oder Strategien habe ich denn als Vendor, wenn ich mehrere Marken habe, was bei unseren Kunden in der Regel der Fall ist, um neben der Stammmarke, die ja meistens im Fokus steht, auch für die anderen Marken positive Verhandlungsergebnisse zu erzielen?
Ja, das kommt natürlich immer sehr stark auf die individuelle Situation im Account an. Nehmen wir jetzt mal einen Standard-Account, der relativ gut disputiert ist zwischen allen Marken, die angeboten werden. Es gibt mehrere defensive Strategien, die wir sicherlich auch in unserem zweiten Teil der Podcast-Serie nochmal stärker besprechen. Eine, die ich schon vorhin angesprochen habe, ist sicherlich, dass man auch nochmal ein Hybridmodell neu denkt. Wir sprechen ja oftmals darüber, dass wir den ganzen Account oder ganze Marken von Vendor auf Seller Central ziehen, wenn diese nicht mehr profitabel genug sind, und den Rest dann weiter über Vendor laufen lassen. Und da findet in unserer Industrie oftmals, meines Erachtens nach zumindest, nicht genug eine Konversation statt, dass man ein Hybridmodell auch sehr stark als defensive Verkaufsmaßnahme und Strategie anwenden kann, während aber auch vor den Jahresverhandlungen. Das bedeutet ganz konkret, wenn ich Konditionen erniedrigen möchte, dann kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass mein Vendor-Manager oftmals Strafmaßnahmen an meinem Account vornimmt, was entweder durch die Unterdrückung der Buybox passiert oder dass Amazon eben auch vielleicht mal für 1 oder 2 Monate nicht einkauft bei mir. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass man den 3P-Account und auch meine internen 3P-Teams darauf fokussiert, diese Produkte relativ frühzeitig vorzuhalten und eben nicht erst reaktiv, wenn Amazon die Buybox suppressiert, diesen 3P-Account hochzufahren. Weil das nimmt natürlich dann jegliches Druckmittel auch von Amazon weg, zu sagen, dass sie den Account abstellen können temporär und dass ich dann eine Verkaufsnot bekomme, einfach aufgrund dessen, dass ich meinen Sales Rank verliere und dann auch dazu genötigt bin, vielleicht schneller in der Verhandlung einzuknicken. Es sind sicherlich diese paar Strategien, die in einem Hybridmodell funktionieren. Und darüber hinaus, und das ist gerade für Lieferanten interessant, die in Konsumgüterkategorien verkaufen, da auch nochmal sich den Subscribe and Save Verkaufsanteil anzuschauen. Warum? Weil Amazon typischerweise die Finger von Subscribe and Save Verkäufen lässt, wenn es in die heiße Verhandlungsphase mit Lieferanten geht. Einfach auch, um diese Customer Experience, also das Kundenerlebnis, zu schützen. Das heißt, wenn ich als Lieferant relativ vorzeitig vor der Jahresverhandlung im 4. Quartal meinen Anteil an Subscribe and Save Endkunden erhöhe, natürlich auch einen größeren Anteil meiner Verkäufe davor schütze, dass diese von Strafmaßnahmen belegt sind und belegt werden. Und das sind, sage ich mal, in der Kombination mit einem Hybridmodell relativ attraktive Themen, die man sich anschauen kann, die aber auch ganz klar das Buy-in von Senior Leadership Teams benötigen, dass man das dann eben auch effektiv umschiffen kann. Und der letzte Tipp, vielleicht als Bonustipp hier, wenn ihr wisst, dass es relativ schwierige Verhandlungen werden, dann muss das natürlich auch in der Budget- als auch in der Verkaufsplanung für das Jahr 2025 abgebildet werden. Ich sehe es immer noch, dass sehr häufig das 1. Quartal relativ aggressiv von den Verkäufen her geplant wird mit Amazon und dass dann Lieferanten sehr schnell unter Druck kommen, weil sie ihre Ziele verfehlen, wenn es dann in die schwierigeren Verhandlungsphasen geht. Einfach aufgrund dessen, dass sie eben im Vergleich zu ihrem Forecast hinter Plan liegen. Also auch hier schon relativ proaktiv, jetzt sind wir im Juli, da ist natürlich noch relativ viel Zeit, auch dann genau diese Dynamiken mit einplanen. Und das hilft normalerweise in Kombination mit den anderen Maßnahmen, sich zumindest bestmöglich vorzubereiten.
Es ist ja jetzt immer mehr im Trend, dass ich einen kompletten Lieferstopp durchführe, als Vendor, während dieser Jahresgespräche. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt? Wie viel hat das gebracht? Wie viel sind damit gut gefahren? Wie viel nicht? Die meisten sind ja sozusagen durch. Teil doch mal deine Erfahrung.
Es ist gemischt. Man muss ganz klar sagen, dass natürlich dieses Jahr Lieferstopps oftmals damit korreliert haben, dass Amazon gleichzeitig auch seine Warenbestände runterfahren wollte. Ja, das ist einfach aufgrund dieser Effizienzsteigerung, die Amazon gerade fokussiert begründet, wo Amazon sagt, wir brauchen eben keine 12 Wochen auf Lager von einem Produkt mehr, um den Vorrat zu behalten, sondern wir wollen das Ganze, unsere Lagerreichweite auf vielleicht 3 oder nur 4 Wochen Nachfrage reduzieren. Das heißt, in den ersten Wochen haben sehr viele Lieferanten nach ihrem Lieferstopp erstmal keine große Reaktion von Amazon erfahren. Was man sich merken sollte, und das ist auch ein Erfahrungswert aus den letzten Jahresverhandlungen, ist, dass man oftmals sehr stark gegen seine Intuition gehen muss. Und das bedeutet in einem konkreten Fall, dass es sicherlich, wenn man in einen Lieferstopp geht, nicht unbedingt empfehlenswert ist, dann auch seine gesamten Advertising-Maßnahmen zu stoppen, sondern im Umkehrschluss idealerweise zu steigern. Warum? Weil es bedeutet, dass die Lieferreichweite von Amazon reduziert wird, weil man den Lagerbestand abbaut. Und erst wenn Amazon tatsächlich wenig oder keine Ware eines Produktes mehr hat, dann natürlich auch der Druck auf den Vendor-Manager wächst, eine Lösung innerhalb des Jahresgesprächs mit dem Lieferanten zu finden.
kann es eine neuartige Strategie sein, dass man wirklich Vollsortiment beziehungsweise umfangreich über den 3P, also über den Seller-Account, währenddessen abfängt, den ich ja normalerweise recht dediziert nur habe für ein bestimmtes Seller-Portfolio gegen so ein Vendor-Portfolio. Oder würdest du das nicht empfehlen, dass ich sozusagen wirklich frühzeitig das als sehr umfangreichen Backup-Account aufbaue und eben nicht nur für meine dedizierte Sortimentstrategie?
Ja, man muss einfach nur aufpassen, dass natürlich, wenn es jetzt in die Verhandlung geht und es passiert, dass man eben nicht diese harte Verhandlung hat und dass es keinen Lieferstopp gibt, natürlich dann Ware auf Lager über den 3P-Account hat, mit der man auch wieder, sage ich mal, was machen muss. Ja, die wird entweder liquidiert oder man kann sie zurücksenden. Und das sollte man einfach nur vorab einplanen. Also ich würde nicht empfehlen, jetzt zu viel über den 3P-Account auf Vorrat schon zu legen, bevor dieser aktiviert wird in den Trade-Stops. Weil man natürlich ansonsten auch additive Kostenblöcke auf sich zukommen hat und sieht, wenn tatsächlich dann davon nicht gebraucht wird. Also da muss man so ein bisschen natürlich auch die Wahrscheinlichkeit abwägen, wie aggressiv hat Amazon sich schon auch auf dem Account unterjährig gezeigt, wie aggressiv starten die Verhandlungen, um dann relativ frühzeitig abzuwägen, ob man tatsächlich dann eher aggressiv seinerseits auch mit einem 3P- oder Hybridmodell fahren möchte, um genau diese Verkaufsverluste abzufangen, die im Zweifel in diesen Strafmaßnahmenzyklen anderweitig auf einen zukommen.
Ja, ihr habt ja einen Zusammenhang zwischen den erfolgreichen Verhandlungen und der Einbeziehung von Führungsteams festgestellt. Das fanden wir verwunderlich, weil wir mal so durchgescannt haben bei unseren Vendor-Kunden, wer da so im Team ist, wer da so mit Amazon verhandelt. Und da haben wir festgestellt, dass das eigentlich schon dann die passenden, sehr hohen Ansprechpartner sind, die auch das ganze Team involvieren. Fühl mich da doch mal ein, wie das kommt.
Ja, genau. Um da vielleicht auch erst einmal auszuholen. Wir haben uns natürlich angeschaut, wie lange dauern auch diese Jahresverhandlungen an. Und da konnte man wirklich zwei Gruppen separieren. Die einen, die relativ kleine Accounts auch haben und die Verhandlungen innerhalb von weniger als einem Monat abschließen konnten. Das sind typischerweise die Lieferanten, die nicht unbedingt einen dedizierten Vendor-Manager das ganze Jahr über haben und dann auch viel diese E-Mails hin und her schicken mit dem Vendor-Support, um, sage ich mal, eine Konditionsanpassung durchzuführen. Und dann hatten man aber auch noch diejenigen, knapp 40% der Teilnehmer, die zwischen 1 und 3 Monaten verhandelt haben. Also hier war wirklich ein sehr schnelle Geschwindigkeit der Jahresverhandlungen nachvollziehbar bei knapp 60% aller Teilnehmer. Und dann gab es allerdings noch den zweiten Teil. Und das sind die Lieferanten, die zwischen 3 bis 6 Monaten verhandelt haben. Das waren knapp 35%. Und dann gab es sogar noch 5%, wo die Jahresverhandlungen zwischen 6 und 12 Monate lang andauerten. Ja, also eine knappe Verteilung von 40% von über 3 Monaten eine knappe 40% Verteilung von Verhandlungen, die zwischen 1 und 3 Monate lang ausfallen. Das heißt, es gibt keine direkte Korrelation zwischen den Ergebnissen der Verhandlung und der Verhandlungsdauer. Das kann man nicht sagen. Was man allerdings sagen kann, ist, dass die Lieferanten, die relativ schnell schließen konnten, dann auch natürlich ihre C-Suite, ja, also den Vorstand, die Führungsebene sehr stark mit eingebunden haben. Und da natürlich auch das Ganze hilft, den Führungskräften glaubhaft zu vermitteln, warum es vielleicht auch in eine längere Verhandlungsablauf mit reingeht. Ja, und warum diese länger andauert, als es vielleicht in den letzten Jahren der Fall war.
Denn mach das mal konkret, um einmal reinzugrätschen, damit alle was mitnehmen können. Siehst du das als internen Punkt, dass ich alle an einen Tisch setze? Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal ja auch schon besprochen, dass es wichtig ist. Oder sagst du, Amazon ist ein Kanal, manchmal sehr wichtig, aber auch bei großen Herstellern mit lange nicht der wichtigste, wenn die halt Offline-Retail unterwegs sind, dass du trotzdem sagen würdest, wirkliches C-Level soll da mal mit reingeholt werden?
Ja, gut, also wenn man jetzt über einen Account von 100 Millionen mit Amazon spricht, ich glaube, dann ist die Wichtigkeit des Accounts automatisch gegeben, sodass eben auch der Vorstand seinerseits oftmals interessiert ist. Das heißt, die Musik spielt ja wirklich eher so in dem Mid-Market-Segment, also sprich Mittelstand, wo man vielleicht zwischen 10 und 50 Millionen mit Amazon erwirtschaftet, der Account auch eine relativ gute Größe erreicht hat, allerdings noch lange nicht, das Gewicht in der Verteilung zwischen Online und Offline ausmacht, dass es sich lohnt oder dass sich ein Vorstand typischerweise sehr stark zumindest mit den Jahresverhandlungen beschäftigt. Und da sieht man wirklich oftmals, dass auch Vorstände das Detailwissen nicht unbedingt haben, wo man argumentieren kann, müssen sie auch nicht. Aber es geht schon darum, dass sie zumindest verstehen, okay, wie sind die Preissetzungsmechanismen von Amazon und warum muss man auch Amazon vielleicht als einen Marktplatzhändler und nicht als einen traditionellen Händler betrachten? Und was bedeutet das auch für die Verhandlungsdynamik? Also warum kann es denn sein, dass man unterjährig sehr stark darüber spricht, die Visibilität auf dem digitalen Lagerregal aufrechtzuerhalten, dann aber während der Jahresverhandlung vielleicht auch bereit ist, zumindest kurzfristig und als taktische Maßnahme einen Out-of-Stock auf gewissen Produkten zu forcieren, um eben auch Amazon unter Druck zu setzen. Und da kommt so ein bisschen natürlich das Ganze auch ins Spiel, was ich vorhin schon angesprochen habe. Man muss das relativ frühzeitig planen. Und wenn jetzt im Jahr 2025 das erste Quartal sehr stark vom Wachstum her geplant ist und dann Amazon unerwartetermaßen durch diese Nichtplanung in einen Verkaufsstopp fällt, dann wird auch ein gut informierter Vorstand, der das Amazon-Geschäftsmodell relativ gut verstanden hat, nervös werden, warum keine Verkäufe auf diesem Account stattfinden. Das heißt, es geht nicht nur darum, den Vorstand zu erziehen, warum Amazons Geschäftsmodell anders ist, sondern es geht auch darum, wirklich die konkreten Verhandlungsbedingungen und Verhandlungsziele sich so absegnen zu lassen, dass eben das die eigene C-Suite am Ende des Tages nicht die Verhandlungsausblicke torpediert, weil sie zu nervös werden, dass eben keine Verkäufe vielleicht für mehrere Wochen oder sogar mehrere Monate in einem geplanten Lieferstopp in die P&L fließen.
Bei wie vielen klappt das? Also bei wie viel sind da wirklich dabei? Wie viel Prozent?
Kommt immer drauf an. Also wir haben uns das angeschaut. Strategy hat eine Studie geführt. Da haben 35% der Studienteilnehmer gesagt, dass ihr Senior Management sich sehr gut mit dem AVN-Prozess, also dem Jahresverhandlungsprozess, auskennt. 52% haben gesagt, dass sie glauben, dass ihr Management sich einigermaßen auskennt. Und 13% haben gesagt, dass sie glauben, dass ihr Senior Management sich überhaupt nicht mit den Jahresverhandlungen von Amazon auskennt. Allerdings, bei den 35%, die sich sehr selbstbewusst gezeigt haben, gab es auch knapp eine doppelt so hohes Selbstbewusstsein, dass sie auch die sich gesetzten Ziele in der Jahresverhandlung erreichen können.
Ja, das ist cool. Jetzt habt ihr ja auch herausgefunden, und das ist vielleicht auch nicht verwunderlich, dass natürlich auch die Education, wie du immer so schön sagst, ist ja auch dein Hauptthema dieser Leadership-Teams, wozu ich jetzt einmal die Vorbereitung zählen würde, wozu ich aber auch wirklich einfach Workshops beispielsweise mit dir zählen würde, besser vorbereitet sind und bessere Ergebnisse erzielen. Da kam jetzt die Frage aus unserem Team, um das Ganze ein bisschen praxisnaher und konkreter anzugehen. Was sind denn deine Punkte oder deine Prioritäten für neue Mitarbeiter, die es auch in diesen Teams gibt? Die sind super erfahren, die sind Marketplace erfahren, aber haben vielleicht in diesen Punkten gerade diese Amazon-Verhandlung noch nie so richtig geführt. Was sind die Prioritäten, um in der Jahresverhandlung Paroli bieten zu können, also die Priorisierung in diese Education, weil man kann natürlich ganz, ganz viel machen, aber wie immer haben alle begrenzte Zeit, begrenztes Budget. Was sind so deine Key-Tipps, die du geben würdest?
Ja, also es geht eigentlich viel um die Vorbereitung, mehr als um die eigentlichen Verhandlungstaktiken selber, würde ich sagen. Was immer eine ganz gute Übung ist, vorab sich einmal anzuschauen, ist, dass man so ein Prioritäten-Mapping macht, also sich ganz konkret in so einer 4-Quadranten-Matrix einmal anschaut. Was ist denn wichtig für mich als Lieferant und was ist mir nicht so wichtig für das Business Development, also die Account-Entwicklung in den nächsten 12 bis 36 Monaten? Und sich dann aber auch anschaut auf der anderen Seite, okay, was ist denn wichtig für Amazon? Und was ist vielleicht auch nicht so wichtig für Amazon? Und da ist es typischerweise wichtig, dass man wirklich, natürlich seine Lieferantenmanager mit einbezieht, aber auch den AVS. Auf der anderen Seite aber auch zwischen den Zeilen liest. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel neue Produkte listet, die auch vielleicht in einem verbesserten Packaging kommen, sowas wie einen SIP, ja, also Produkte, die in ihrem eigenen Produktverpackung geschippt werden können. Wie ist denn da die Reaktion von Amazon? Ist das etwas, wo Amazon sehr stark sagt, okay, da müssen wir mehr von machen, oder wird das quasi fast ignoriert? Ja, und dass man sich das wirklich einmal vor Augen führt, okay, was ist denn wichtig für beide Seiten? Und das sind dann natürlich auch die Elemente, die man in einer Verhandlung gegeneinander austauschen kann. Das bedeutet, wenn Amazon zum Beispiel mehrere Produkte möchte, die in ihrer eigenen Produktverpackung verkauft werden können, um variable Kostenblöcke zu setzen, was ist denn normalerweise dann unwichtiger für Amazon, aber wichtig für mich? Ja, also vielleicht möchte ich meine Einkaufspreise erhöhen auf genau diesen Produkten. Oder ich möchte mehrere Einkaufspreise anpassen auf Produkten, die konstant mit Crapping oder Delistings belegt sind und benötige da Hilfe von meinem Vendor-Manager, andere Lösungen zu finden, als nur einen Cost-Support oder ein Guaranteed Margin Agreement aufzusetzen. Das ist normalerweise sehr effektiv. Auf der anderen Seite, das habe ich vorhin schon angesprochen, wirklich sich auch in die Budgetplanung hineinversetzen und schauen, okay, was gibt es denn für Elemente, die mich in dem Glauben bestärken, dass ich die Verhandlung relativ frühzeitig schließen kann. Oder vielleicht ist es ja auch so, dass ich relativ hohe Profitabilitätsziele habe und damit eher das erste Quartal einmal runterplane, da ich weiß, dass ich wahrscheinlich eine etwas schwierigere Verhandlung vor mir habe. Und der letzte Punkt, den ich immer empfehle, gerade wenn man neu am Account ist, ein Stakeholder-Mapping durchzuführen. Also sich wirklich einmal ganz konkret aufzuzeigen und wirklich auf dem Blatt Papier aufzumalen, mit wem verhandle ich denn? Jetzt sagen viele, okay, das ist ja eh nur der Vendor-Manager, aber es geht ja darüber hinaus. Wer sind denn die Eskalationskontakte und wer ist denn im Zweifel auch mein EU-Ansprechpartner, sollten die Verhandlungen in einzelnen Märkten nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Gerade für Konsumgüterlieferanten ist der Punkt natürlich sehr interessant. Und wer steckt denn sonst auch hinter diesem verschlossenen Vorhang, der als Teil der Eskalation vielleicht davor hervorgezogen werden muss? Und diese Kontakte und Kontaktpersonen vorab abzuklären mit meinem Handelspartner Amazon ist natürlich extrem wichtig, um dann auch den Verhandlungsausgang bestmöglich zu gestalten.
Das spiegelt tatsächlich auch ein paar Kommentare von unserem Team, weil ich hatte denen auch diese These vorab gegeben und da meinten ein paar zu mir, die können Szenarien nennen, wo der Verhandler gänzlich neu war im Amazon-Kosmos und sehr gut durch die Jahresverhandlung gekommen ist. Aber im Endeffekt hast du gerade den Grund auch genannt, weil die sehr gut vorbereitet waren, weil die eine Strategie hatten und nicht, weil der Verhandler selber das schon 10-mal am Tisch gemacht hat und da besonders gut, ich sag's mal salopp, rumschreien, verhandeln kann. Das finde ich aber vielleicht nochmal ganz cool für die Zuhörer zu wissen, dass das auch funktioniert und das können wir auch so belegen, dass da eher die Vorbereitung key ist und nicht, dass ich das eben schon 10-mal gemacht habe.
Ja, absolut. Und ich glaube, also da muss man wirklich sagen, Erfahrung ist natürlich wichtig, ja, gerade im Marktplatzmodell und wie man im Marktplatz verhandelt. Und es hilft auch zu verstehen, wie Amazon Preissetzung und Assortment-Strategien setzt. Auf der anderen Seite geht es aber auch wirklich darum, sich genug Zeit zu nehmen, im Vorfeld die Verhandlung vorzubereiten. Da würde ich immer empfehlen, dass man wenigstens 8 Wochen vor dem Verhandlungsstart beginnt, sich die Account-Performance einmal näher anzuschauen, extern für Amazon sowie auch intern für den eigenen Lieferanten-Account, sich Zielsetzungen abspricht mit seinem Leadership-Team, aber dann natürlich auch dieses Stakeholder-Mapping relativ frühzeitig vornimmt. Weil wenn man das außerhalb der Verhandlungen macht, gibt es normalerweise auch bessere Resonanz von Amazon selber, diese Kontakte zu nennen, als wenn es dann zu, sage ich mal, einer festgefahrenen Verhandlungssituation kommt und Amazon im Zweifel gar nicht das Interesse hat, jetzt seine Senior-Kontakte hinter diesem verschlossenen Vorhang hervorzuholen.
Ja, zum Abschluss von diesem ersten Teil über die Jahresgespräche, schau bitte einmal nach vorne. Was wird beim nächsten Jahresgespräch im Fokus stehen? Wird sich irgendwas ändern? Worauf kann man sich jetzt schon vorbereiten?
Ja, ich glaube, also man muss sich in der weiteren Industrie anschauen, was sind die Dynamiken? Wir sehen jetzt sehr stark, dass Preiswachstum nicht unbedingt mehr das A und O ist für viele Lieferanten. Dadurch, dass Einkaufspreiserhöhungen in vielen Branchen über die einzelnen Handelspartner hinaus erhöht worden sind und sich auch dieses Pendulum stärker wieder Richtung Volumenwachstum dieses Jahr ausgeschwenkt hat. Das heißt, wir werden sicherlich sehen, dass sich in den Verhandlungen die Thematik nicht so sehr auf Einkaufspreise fokussiert, sondern stärker auf die Erhöhung des Return on Investments von Konditionen. Weil jetzt doch viele Lieferanten natürlich sehen, dass sie in den letzten Jahren im Gegenzug zu akzeptierten Einkaufspreiserhöhungen vielleicht in Areale investiert haben, die sich als nicht so attraktiv erwiesen haben, wie das ihnen Amazon ursprünglich verkauft hat. Und da sehe ich eher tatsächlich die Notwendigkeit, dass auch Account Manager, Sales Directors oder Head of E-Coms sich stärker damit beschäftigen, okay, wie ist denn meine Investition aufgesplittet? Was sind denn auch vielleicht diese versteckten Kostenblöcke, die ich in meiner Account-P&L habe? Ja, sprich Chargebacks, die irgendwie aufgrund dessen stattfinden, weil meine Prozesse vielleicht nicht 100% mit Amazon adaptiert sind. Was habe ich da für Möglichkeiten, das auch vielleicht nochmal in der Jahresverhandlung zu hebeln? Und wie sehen eben auch Themen wie Fehlmengen oder eben auch Preisdifferenzen aus? Wie werden die angegangen? Haben die sich wieder unterjährig angehäuft? Müssen die zurück im Zweifel verhandelt werden? Das heißt, wir kommen, glaube ich, jetzt stärker wieder in ja, einen Status quo, wo es darum geht, Volumenwachstum zu kreieren, auf der anderen Seite aber auch Margen weiterhin zu optimieren und die Investitionen, die vorgenommen werden, wirklich als maximale Effizienz auszugestalten.
Martin, das war ein gutes Schlusswort für unseren ersten Teil. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und für alle Zuhörer, ja, schaut auch in den nächsten Podcast rein. Gleich schauen wir uns ja an, was die primären Herausforderungen von Lieferanten in 2024 sind, wie man die löst und vor allem, ja, das wird euch wahrscheinlich brennend interessieren, welche Vendor-Strategien es denn zur Profitabilitätssteigerung auch in diesem Jahr wieder geht. Und ich glaube, am Ende beleuchten wir auch wieder nochmal kurz das Thema Amazon Hybrid, das heißt 1P und 3P. Vielen Dank dir und bis gleich, würde ich sagen.
Ja, super, bis gleich. Lieben Dank, Moritz.
Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.